Jazzstudio Nürnberg präsentiert Jazz Time Nürnberg. Heute mit Ulrich Wallauer Fader und dem Studiogast Ernst Schulz in einer Sendung zum Tod des Deutschrock-Pioniers Sonny Hennig. Hier ist Jazztime Nürnberg auf UKW 94,5, der Welle von Radio F. Heute mit einem besonderen Jingle, einer besonderen Eingangsmelodie. Und was diese mit dem Thema dieser Sendung zu tun hat, das sagt der, um den es darin geht, am besten gleich selbst.
Ich war von dem so begeistert. Ich war ja damals als 15-Jähriger schon so in der Jazzszene hier in Nürnberg sehr frühreif. Und der hat mich so begeistert, und wenn ich von was begeistert bin, dann zitiere ich das andauernd. Ich habe gesagt, Mensch, dieser Sonny Rollins, Wahnsinn. Und dann hat irgendwann einmal gesagt, Mensch, du bist selber so ein Sonny. Und so kam es dazu.
Ja, so kam es also dazu, dass einer der ganz Großen der Geschichte des Jazz, der eingangs dieser Sendung gehörte Saxophon-Kolossus Sonny Rollins, dazu beigetragen hat, dass aus dem Jürgen der Sonny Hennig wurde, als der von diesem Tag an durchs Leben ging. Vor wenigen Tagen, in der Nacht zum 19. August, ist Sonny Hennig im Alter von 73 Jahren in Nürnberg verstorben. 50 Jahre, nachdem er gemeinsam mit der von ihm gegründeten Band Ihre Kinder die erste Rock-LP mit komplett deutschsprachigen Texten veröffentlicht und damit Musikgeschichte geschrieben hat. Auch wenn die Nachricht von Sonny Hennigs Tod nach seiner langen und schweren Krankheit in gewisser Hinsicht auch als Erlösung empfunden werden kann, so hat sie doch bei allen, die ihm nahe standen, große Betroffenheit und Trauer ausgelöst. Auch und besonders bei den Kolleginnen und Kollegen hier im Funkhaus Nürnberg, wo Sonny Hennig einen großen Teil seiner Karriere als Rundfunkmoderator durchlief. Vor allem Danny Keck, mit dem gemeinsam er viele Jahre lang die Sendung Rock Zock Reloaded über den Sender Radio Gong in den Äther schickte, zeigte sich tief erschüttert.
Wir haben jetzt diese Tage einen Kollegen und einen Freund verloren, der sein Herz immer auf der Zunge getragen hat und strikt und standhaft für seine Überzeugungen eingetreten ist. Und ich bin froh, dass ich am Samstag noch bei ihm war, und ich bin froh, dass ich ihn kennenlernen durfte und dass ich ihn meinen Freund nennen durfte. Und Sonny, ich und das gesamte Radio Gong Team danken dir für alles.
Danny Keck, Sonny Hennigs langjähriger Freund und Kollege bei Radio Gong. An dem Tag, an dem er von dessen Tod erfahren hatte. Am vergangenen Montag nahmen in einer bewegenden Feier in der großen Trauerhalle auf dem Nürnberger Westfriedhof Bekannte, Freunde, Weggefährten und Familienangehörige Abschied von Sonny Hennig. Darunter auch der Sänger, Gitarrist und Songwriter Ernst Schulz, mit dem ich mich tags zuvor hier im Funkhausstudio getroffen habe, um diese Sendung aufzuzeichnen. Zuerst also herzlich willkommen, lieber Ernst Schulz. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier gemeinsam mit mir Rückschau zu halten auf das Leben und die Geschichte. Ja, man kann schon sagen, eigentlich Freundes von dir und über Jahrzehnte auch musikalischen Weggefährten. Ihr habt euch getroffen, wann das erste Mal?
Ja, erstmal guten Abend allerseits nochmal, ja. Und vielen Dank für die Einladung. Und es ist natürlich klar, dass ich mir die Zeit nehme für so ein Thema. Ja, Sonny und ich, wir haben uns bei einer Studienfahrt, er war von irgendeiner Privatschule, glaube ich, und ich hatte gerade mein Grafikstudium angefangen, und wir hatten eine Studienfahrt nach Paris zur Osterzeit, und da haben wir uns im Lycée Louis le Grand in der Rue Saint-Jacques im Quartier Latin zum ersten Mal getroffen und haben im Pausenhof von diesem Gymnasium einen ersten Song zusammengespielt, und zwar war das My Rifle, My Pony and Me, ein alter Country- and Western-Song. So haben wir uns kennengelernt.
Ja, und dann seid ihr eingestiegen, habt gemeinsam dann gleich eine Band gegründet oder ziemlich schnell?
Hat noch ein bisschen gedauert. Sonny hat damals bei den Sidewalk Singers gespielt, das war eine Folkband. Aha. Die haben also schon die ersten Dylan-Sachen und Peter, Paul and Mary-Songs gebracht. Und ich hatte bei den Blizzards gespielt, die später Improved Sounds Limited wurden.
Ah, ja.
Und die Band habe ich dann irgendwann mal gesprengt, nachdem wir uns einig waren, wir wollen was zusammen machen.
Das war mal die beste Beatband Bayerns.
Ja, BBB, ja genau. Und wir haben dann beschlossen, also was da zusammen zu machen. Und dann kam die Idee mit Jonah and the Whales. Und
ja, und da war dann gleich der Hammer. Ihr habt eine Platte, eine Single produziert, die in vielen Musikboxen der damaligen Zeit hier in Nürnberg im Ad im Café über dem Admiralkino und auch anderswo in den Kneipen, wo sich die jungen Leute getroffen haben, auch wirklich vorhanden war und auch gespielt wurde.
Ja, ja.
Und auch wir drücken heute mal auf die Starttaste der Musicbox und hören uns an Jonah and the Whales mit It's Great.
Yeah.
Ja, das hört sich ja fast an wie Star Club in Hamburg.
Ja.
Beatmusik vom Feinsten. Ursprünglich stammt die Nummer aus England.
Von den Monotones. Die hatten einen Flop gebaut mit der Nummer und die haben sie gecovert.
Ja, und ihr habt ihr zumindest hier in Nürnberg und ja, und darüber hinaus auch Erfolg gehabt mit dieser Komposition von einem Brian Alexander, glaube ich.
Alexander, ja, genau.
Ja, das war 1965. Das war schon eine kleine Sensation, dass so eine Nürnberger Band hier doch...
Naja, wir hatten einen Major Deal mit der deutschen Vogue. Ne?
Aha.
Und das war die erste Stereo-Single, die damals von der deutschen Vogue veröffentlicht wurde. Hat sich 5000 Mal verkauft.
Wahnsinn. Und war, wie gesagt, auch in den Musicboxen, ja, der Kneipen, Cafés.
Jahre später noch in Johannes in irgendwelchen komischen abgestürzten Kneipen.
Ja, konnte man die hören. Das war also 1965 eure erste gemeinsame musikalische Groß- oder Schandtat, wie man immer das sehen mag. Und dann irgendwann kam es doch bald zur Gründung der legendären Band Ihre Kinder, oder? Wann war das? Hat schon gedauert noch.
4 Jahre gedauert dann.
Ja, und was war dazwischen?
Dazwischen war viel Ami-Club-Spielerei.
Ja.
Das war unsere große, ja, wir haben mit Jonah and the Wales ja nicht bloß unsere Konzerte gemacht, sondern wir haben dann auch ein bisschen Geld verdient am Wochenende bei den Amis in den GI-Clubs. Das war damals die große, ja, eine tolle Quelle. Der Dollar stand bei 4 Mark damals. Ne? Da konnte man richtig was verdienen am Wochenende und das hat richtig Spaß gemacht.
Ja, und dann meine ich, gibt es eine Geschichte, die der Sonny mal erzählt, wir hätten sie ja auch im O-Ton da, aber ich glaube, wir können es auch so erzählen, der ist dann in die USA gefahren, um sich die Musik dann mal vor Ort auch reinzuziehen, anzuhören, Anregungen zu holen und kam dann wohl zurück mit der Aussage, also das, was die machen, das schaffen wir eh nie.
Richtig.
Wir müssen was anderes bieten, was Spezielles, was die nicht können, die Amis und die Engländer. Und das war dann?
Das war die Erkenntnis, ne? Wir müssen was machen, was die nicht können. Das war natürlich genial, einfach Deutsch singen. Ne?
Deutsche Männer.
Damit konnten wir uns unterscheiden. Und es war schon ein harter Job bei den Amis. Da haben wir ja gemerkt, dass wir so gut wie auch sein konnten, so gut wie die Musicbox von mir aus, wir konnten das Original nie erreichen. Wir konnten nicht wie James Brown, obwohl Sonny also auch einer der ersten Soul-Shouter war irgendwo bei uns damals. Aber da gab es Situationen, ich erinnere mich, dass wir ein Stück spielten und einer kam an die Bühne und sagte, may I have a request? Und wir ganz stolz, oh ja, der steht auf unsere Musik. Und dann sagte er dann, take a long break.
Das ist natürlich hart. Also gut, es war die Erkenntnis, wir machen deutsche Texte. Da gab es aber ja auch keine Vorbilder, weil deutsche Schlager war ja wirklich furchtbar. Und da hat schon ein bisschen auch der Dylan im Hintergrund gestanden.
Ja, der schon lange. Der war ja schon bei der B-Seite von
Jonah
the Wales drauf mit And Me Babe. Aber die hatten damals Udo Jürgens und Hildegard Knef so ein bisschen auf dem Schirm, weil die irgendwie was anderes gemacht haben.
Ja, Udo Jürgens war ja, das wissen auch nicht viele, auch, der war ja auch
anspruchsvoll,
ganz am Anfang auch auf Jazz-Festivals vertreten.
Ja, genau. Na gut, Klavier kann er ja spielen. Ne?
Und das war also so der Impetus, da mal was Neues auszuprobieren und Neuland betreten. Also ihr konntet da niemanden covern, niemanden nacheifern, sondern musstet eigene Dinge machen. Ja. Und so kam es zur Band Ihre Kinder.
Kann man sagen.
Eine Frage noch. Wir haben erfahren, woher der Sonny seinen Vornamen hat. Wie kam es denn zu dem Namen Ihre Kinder oder bleibt das ein Geheimnis?
Nee, das gibt mehrere Versionen. Zwar erschien damals das Buch Die Revolution entlässt ihre Kinder von dem Leonhard geschrieben. Und das möglicherweise ist das der Aufhänger gewesen. Aber es könnte auch sein, dass wir die Kinder der Muttergesellschaft waren oder dass wir die Kinder der Meistersinger waren oder Eltern haften für ihre Kinder. Es gibt verschiedene
alles
Möglichkeiten.
Ein bisschen, aber in diese Richtung war die Ideenfindung für den Bandnamen.
Ja.
Ja, und dann 1969, also vor 50 Jahren.
Ja.
Das ist ja ein großes Jahr, 1969. So, ich möchte da nachher vielleicht nochmal drauf kommen. Also genau vor 50 Jahren ist die Band Ihre Kinder gegründet worden und gleich mit einer LP rausgekommen. Da warst du komischerweise aber nicht dabei. Wieso?
Da war ich noch nicht dabei. Ich habe da schon Songs geschrieben. Ich hatte schon 66 bei Jonah and the Wales angefangen, eigene Sachen zu machen. Damals noch einen mit englischen Texten. Aber da gab es dann ein paar Songs, die eigentlich schon ziemlich fertig waren. Und in der Band tat sich was, da trennte sich die Sängerin vom Schlagzeuger, weiß ich noch irgendwie. Und auf einmal war da eine Stelle vakant. Und Sonny wusste ja, wir wussten immer, was wir machen, auch wenn wir nicht zusammengearbeitet hatten, dass da Material da ist. Und das haben wir dann für diese erste gemeinsame leere Hände LP verwendet.
Gut. Also 1969 war das Debütalbum, würde man heute sagen, von Ihre Kinder. Unter dem Titel Ihre Kinder und dann kam ein Jahr später, kurz darauf, also die zweite Scheibe und die trug den Titel Leere Hände.
Genau.
Das Titelstück stammt aus deiner Feder?
Also da haben wir zum ersten Mal zusammengearbeitet. Ich hatte die Melodie geschrieben und Sonny hat dann den deutschen Text drauf geschrieben.
Ja, du sagst deutscher Text, es gibt ja auch eine englische Version. Text, ja. Welche war früher?
66 war schon der englische, die englische
ich
Version.
Eigentlich gedacht,
The Day I Met You hieß das Stück damals.
Ich dachte eigentlich andersrum, dass ihr das für den englischen Markt sozusagen...
Nein, das war damals Joan and the Wheels halt noch. Wir haben genau ja nur englisch gesungen damals. Ja,
genau andersrum. Also, wir hören jetzt den Titelsong.
Ja? Ganz kurz noch was. 1969, 50 Jahre, der erste Mensch auf dem Mond, der erste deutsche Text in der Rockmusik.
Leere Hände.
Seltsam kalt. Ich finde keinen Halt. Und das Gefängnistor erinnert mich ziemlich an gestern. Zug ist für zwei. Sonst habe ich nichts dabei. Ich schluck dein Häusermeer. Hier hatte ich einmal viel Freunde. Doch Jahre vergehen.
Titelnummer des gleichnamigen zweiten Albums von Ihre Kinder, erschienen 1970. Da gibt es ja tolle Videos auch von euch aus dieser Zeit. Wirklich eine coole Band, wie ihr da so unterwegs seid. Den Röhren und Schlaghosen und den Haaren und so. Die Band hat ja auch einige personelle Wechsel erlebt. Aber wir sollten doch mal darauf zu sprechen kommen, wer denn außer dir und dem Sonny zur Kerntruppe gezählt hat.
Also eigentlich Sonny, ich natürlich, klar, dann der Georgie Meyer an der Flöte und Kongas und dann der Muck Groh, Solo-Gitarre, der Waldi Schneider am Bass.
Leider auch schon verstorben.
Richtig. Ja, das war die Grundbesetzung. Ja,
und dann der Roland
Frenzel am Schlagzeug natürlich.
Da gab es auch mal andere Leute, aber das war so die Kerntruppe.
Das war die Kerntruppe. Das kann man schon sagen, ne? Und Waldi stieg dann aber schon nach der ersten Platte. Wir hatten die große Chance, Vorband für Alexis Corner zu sein. Eine 10-Tages-Tour. Und Walter Schneider sagte, könnte da nicht mitmachen, weil er in der Zeit in Spanien im Urlaub ist und ist aus der Band ausgestiegen.
Okay, das ist eine andere Geschichte.
Ganz schnell den Tommy Röder einarbeiten am Bass.
Alles klar. Ja, und da war der auf Tour. Er war dann nicht nur so auf den großen Rockbühnen oder kleineren Festivals oder wie auch immer, sondern er war auch im Knast.
Ja, wir hatten ein bezauberndes Konzert in Schwäbisch Hall. Das war ein sehr progressiver Gefängnisdirektor. Und durften dann spielen und mussten leere Hände, glaube ich, viermal oder fünfmal spielen.
Da geht es ja irgendwie auch um Knastmauern.
Das geht ja um einen ehemaligen Knacki, der versucht, wieder Fuß zu fassen in der Gesellschaft und so weiter. Und
das habt ihr gespielt?
Das haben wir vier, fünfmal gespielt. Die Leute hatten Tränen in den Augen und zum Schluss, wie sie wieder eingeschlossen wurden, fehlten fünf. Das hat uns richtig gut gefallen damals.
Das war also sozusagen ein Erfolg. Ein Erfolg eurer Musik.
So ist es.
Ja, genau. Ein Erfolg ganz anderer Art hat sich eingestellt im Jahr 1970. Am 19. Dezember 1970 wart ihr zu Gast. Wo?
Bei Wifi Bach und Dietmar Schönherr in Wünsch dir was.
In der Sendung Wünsch dir was, damals so ein bisschen schon fortschrittlich, waren schon experimentierfreudig, charmant. Und da war der Gast in der Sendung, da war noch eine andere Band dabei.
Das waren die Bee Gees, die hatten gerade ein wiederholtes Comeback irgendwie vor.
In ihrer weichgespülten Schaummusik. Und ihr wart auch da.
Wir waren ganz normal, wie wir halt immer auf der Bühne aussahen.
Ja, ich kenne das.
Ein bisschen hippie-mäßig, aber okay.
Ich kenne das Video, also wirklich richtig spaßig. Für uns zum Schauen, für euch damals sicher auch, aber nicht für alle Zuschauer an den Fernsehgeräten. Da gab es massive Protestreaktionen.
Ja, die ganze Sendung war ja auch ein bisschen auf Skandal aufgebaut. In der ersten Sendung kam ja eine junge Dame mit durchsichtiger Bluse, dann gab es ein Auto, im Wassertank wurde ein Auto versenkt, das ganz schwer wieder rauszuziehen war. Die war also kurz vom Ertrinken scheinbar da und dann waren wir halt in der Vorweihnachtszeit, ne, die ungewaschenen, langhaarigen, wo dann und während der Sendung schon die ersten Protestanrufe kamen.
Ja. Und dann gab es eine After-Show-Party, da ist auch so ein bisschen zum Eklat gekommen.
Richtig.
Und der Sonny berichtet da Folgendes darüber.
Gab es doch immer bei solchen Sendungen die After-Show-Party. Und es war in Wiesbaden im Taunushotel und wir saßen alle zusammen, wie es halt ist, die Kameraleute, die Tonleute, Dietmar Schönherr, Wifi Bach, wir saßen, die Bee Gees, alle an einem Tisch. Da ging die Tür auf und da kommt auf einmal ein riesengroßer Typ rein, leicht angefettet und sofort Gespräche verstummt. Und da fing der an, Dietmar Schönherr und Wifi Bach vor der versammelten Mannschaft zu maßregeln, dass sie solche Typen wie uns doch eigentlich nicht einladen sollten für Gammler und Beatniks, wäre da kein Platz in einer Familiensendung vor dem Heiligen Abend und so weiter. Also ich meine, ich fand es extrem respektlos, denn wenn, dann wäre das ein Vier-Augen-Gespräch sowas und wir saßen am Tisch, bis ich dann gemerkt habe, dass der eigentlich über uns redet. Ich bin dann aufgestanden, habe die Tür zugeknallt. Und dann kam mein Kollege Ernst Schulz nach, habe ich gesagt, sag mal, wer ist denn dieses fette Riesenbaby da? Dann hat er gesagt, Wim Tölke, der Intendant vom ZDF. Tja, es ist nicht alles Gold, was glänzt, dachte ich mir dann.
Ihr habt, glaube ich, drei Stücke an dem Abend da in dieser Show, Wünsch dir was, gespielt?
Zwei.
Und eines davon war die Nummer Menschen wie Sand am Meer, die ist dann später auf der Scheibe erschienen, die als Jeans-Platte in die Diskografie von Ihre Kinder eingegangen ist, wegen des besonderen Covers. Da sprechen wir nachher drüber. Okay. Wir hören uns den Song erstmal an.
Trümmer
Fass mich an, bist du auch wirklich da. Typischer Sonny Hennig-Sound, oder?
Ja, kann man sagen, sehr typisch.
Sehr
ja.
typisch, die Stimme.
Menschen wie Sand am Meer.
Ja, wie gesagt, das war ein Stück, eines der beiden Stücke, das ihr damals gespielt habt, bei Wünsch dir was, und das dann veröffentlicht wurde auf der Jeans-Cover-Scheibe.
Sogenannten Jeans-Cover. 004 hieß sie offiziell, das war die Bestellnummer. Aber das Witzige war, die wurde im Knast genäht, wieder mal der Knast.
Weil das Cover tatsächlich aus Jeansstoff war.
Original Jeansstoff mit ja. original orangen Levi's Nähten und einem Waschzettel. Aha. Bitte nicht bügeln und so weiter.
Also wann war Andy Warhol mit dem Cover für Sticky Fingers?
Tja.
Danach, oder?
Ja, ich glaube ein bisschen danach. Ja. Ich weiß nicht genau. Jedenfalls war es sehr witzig, sollte billig werden und preiswert, und dann konnten bei der Konfektion konnten die diese Maschinen,
diese Verpackungsmaschinen,
die Covers anheben, damit ja. die Platten in der Staubhülle eingeschoben werden können, automatisch. Die haben halt diesen Stoff nicht erwischt, ne, vom Vakuum her.
Nicht ansaugen können.
Und ja. da mussten sie halt eine jede Menge weibliche Arbeitskräfte einstellen, die dann die Sache per Hand eingetascht haben. 15.000 Mal übrigens.
Oh, und toll. So oft auch verkauft?
Ja, wurde dann, das war unser zweiter Renner, kann man sagen.
Ja, und dann ging es weiter, Schlag auf Schlag quasi, 1971 noch. Die nächste Scheibe unter dem Titel Verdol. Das ist irgendwie, ja. was habe ich gelesen, eine Gemeinde, Stadt irgendwo im Sauerland?
Oder eine kleine Stadt im Sauerland, genau.
Wie kam der da drauf?
Wir hatten dann ein Konzert und da hat es uns irgendwie gut gefallen. Und dann haben wir beschlossen, dass wir die, der Muck Groh hatte dann ein Instrumentalstück geschrieben, das er Verdol genannt hat. Und das haben wir dann als Titel genommen auch. Ne? Also das Bürgermeister hat mir dann das Stadtwappen in Kupfer überreicht auch dafür. Aha. Die erhofften sich wohl ein bisschen einen Anstieg des Tourismus daraufhin, keine Ahnung. Aber ja, war ganz witzig irgendwie.
Ja, und auf dieser Scheibe ist eine Nummer drauf, die ist als Single-Auskopplung rausgebracht worden.
Ja, als Promotion-Single.
Als Promotion-Single. Und zwar war das der Titel Die graue Stadt.
Genau.
Immer weg von mir. Die graue Stadt von dem Album Werndohl. Ja, ich habe es dir gerade schon sozusagen unter vier Augen gesagt. Musik, die man heute immer noch gut hören kann. Es sind wirklich so tolle Stücke dabei, die er damals gemacht hat. Das ist jetzt keine Schmeichelei, es ist wirklich beeindruckend.
Danke.
Die Texte sind von Sonny Hennig in diesem Fall auch wieder gewesen, aber auch von dir. Ihr beide wart so die Stücke Schreiber.
Genau.
Ja, diese Werndohl ist musikalisch ja sicher gut und ausgereift, aber sie markiert gleichzeitig was Trauriges, nämlich die Band ging danach mehr oder weniger, zumindest was die Originalbesetzung angeht, auseinander.
Genau.
Was gab es da für Gründe?
Bei der Werndohl war Sonny eigentlich nur noch Gastmusiker mit zwei Liedern. Es gab Mordsärger mit dem Management und das war einfach nicht mehr weiter zu. Wollen wir nicht ins Detail gehen?
Nicht ins Detail gehen. Ne? Okay, verstehe ich.
Das ist eigentlich auch, die gehört mit zum Rock'n'Roll solche Sachen. Ne?
Okay. Das hat dann dazu geführt, dass ihr auch dann beide so ein bisschen eigene Wege gegangen seid. Der Sonny hat eine Platte rausgebracht, die hieß Tränengas, auch 1971.
Genau.
Und du im gleichen Jahr eine Scheibe Paranoia Picknick. Interessanterweise, und das gilt ja für eure Beziehung über die ganzen Jahrzehnte hinweg, habt ihr zwar eigene Dinge gemacht, aber der andere war immer irgendwie oder oft irgendwie mit dabei.
Vertreten.
Das heißt, du warst auf Sonnys Solo-Projekt zumindest teilweise bei manchen Stücken dabei und umgekehrt auch.
Bei der Tränengas habe ich bei einem Stück mitgespielt, aber ich habe natürlich dieses berühmt-berüchtigte Tränengas-Cover gemacht, das damals verboten wurde, weil Franz Josef Strauß Privatklage angedroht hat und die Vertriebsfirma
Weshalb? Weil da
Schiss hatte.
Da waren Bilder drauf von so einer Demo oder
was? Es ist eigentlich eine sehr schwarz-weiße Geschichte. Links waren die Guten und rechts waren die Schlechten und in der Mitte war ein prügelnder Polizist auf der Bühne und im Hintergrund waren Berge von Holocaust-Leichen und der Milay Kalle, der Amerikaner und also lauter der Papst und der Hitler und diese alle heißen. Bisschen Polarität. Ja. Ne?
Da kommen wir auch auf eine Sache zu sprechen. Du bist Grafiker und hast dann auch viele Covers von Sonnys Platten
immer wieder,
Bucheinbände und so weiter hast du gestaltet.
Genau.
Ihr seid also euch immer wieder begegnet, klingt jetzt irgendwie ein bisschen pathetisch, aber bis zum Schluss. Du warst wirklich immer da, habe ich gehört, und hast ihn regelmäßig besucht.
Oft da. Ich habe auch die Gitarre öfters mal mitgenommen und am Anfang hat er sogar noch ein bisschen mitgekrächzt, sag ich mal. Ne? Aber er hat wirklich mitgesungen noch, ja. Wir wussten immer, was der andere macht, sag ich mal. Ne?
Ja.
Wir haben zwar unterschiedliche Sachen gemacht. Ich habe meinen Job gemacht, um mir den Luxus der Musik überhaupt erlauben zu können, ne? Den freiberuflichen Grafikerjob. Aber beim Rundfunk habe ich ihn ja öfters gehört auch und so weiter.
Das war dann so in den 80er Jahren ging es los.
Ja.
Jetzt hast du ein Thema angesprochen oder sind wir auf ein Thema gekommen, das ich eigentlich ein bisschen später ansprechen wollte. Sonny und du, da gibt es ja auch ein Cover, das ist auch später entstanden bei einer Platte, die hieß Live, glaube ich. Da gibt man so ein Gesicht.
Nee, das ist Ihre Kinder heute, war unsere letzte.
Ja, Ihre Kinder heute, da sieht man eine halbe...
Halben Sonny und halben Ernst.
Ja, also jeder das alter Ego des anderen.
Ja, genau.
Ihr habt eine sehr intensive Beziehung gehabt über die Jahrzehnte, das haben wir gerade angesprochen. Aber ihr seid ja doch auch ein bisschen unterschiedliche Typen.
Absolut.
Also der Sonny, gerade als Rundfunkmoderator, sehr hemdsärmlich, sehr direkt, sehr buschikos, aber nie verletzend. Also er hat sich ja immer als Humanist bezeichnet, der Herz auf der Zunge trägt und also auch durchaus einen deftigen Umgangston gepflegt hat.
Der auch zwischendurch mal ein Drecksack ist.
Und du kommst mir so ein bisschen vor, bist so ein bisschen mehr der feingeistigere, poetischere Mensch.
War unser Rezept auch so ein bisschen.
Ja, so ein bisschen. Wie Lennon McCartney, so ein bisschen zum Gespann.
Wurde oft verglichen, genau.
Wenn man an Ihre Kinder denkt, also bei den Beatles war es immer Lennon McCartney und bei Ihre Kinder ist es immer Ernst Schulz und Sonny Hennig, sagen wir es mal so rum.
Ja, genau. Stimmt, ja, genau.
War das eine produktive Spannung?
Absolut.
Oder habt ihr euch mal gefetzt? Sicher auch wahrscheinlich.
Ja, natürlich, auseinandergesetzt, natürlich. Mhm. Und so viel haben wir eigentlich gar nicht wirklich direkt zusammen gemacht. Es hat sich eigentlich auf die ersten drei Platten und die Ihre Kinder heute von 1984 beschränkt irgendwo. Mhm. Aber der eine hat halt da mal mitgespielt und es war immer ein Kontakt da und also insofern waren wir uns da immer sehr nah.
Ja, und das galt auch, wie bereits erwähnt, für eure Solo-Projekte, wie zum Beispiel eben Sonny Hennigs Tränengas und dein Picknick Paradise, beide aus dem Jahr 1971. Ich würde ja gern von diesen beiden Alben was spielen, aber ich glaube, aus Zeitgründen müssen wir darauf verzichten. Machen wir deshalb weiter mit einer Platte, die du eben bereits erwähnt hast. Und zwar die Scheibe Ihre Kinder heute aus dem Jahr 1984. Da habt ihr gemeinsam versucht, die Band wiederzubeleben. Kann man das so sagen?
Kann man so sagen. 83, 84 hatten wir jeder ein Kontingent von, ja, ich sag mal, 5, 6 Liedern für sich, ja, jeder für sich. Und haben dann beschlossen, dass wir die zusammenschmeißen und nochmal eine CD machen.
Und da ist unter anderem die schöne Nummer darauf, Anarchie in Entenhausen.
Ja, die ist zwar nicht auf der Original drauf, aber wurde dann später bei der digitalisierten Version mit draufgenommen, weil die Disney-Gesellschaft vehement Protest eingelegt hat gegen den Textinhalt dieses Stückes.
Ja, dann hören wir uns mal an, was da so schlimm dran gewesen sein soll.
Das geht ganz schön rund.
Dagobert ist das System, wer Kohle hat, lebt angenehm. Der reichste Mann der Welt zittert um sein Geld. Draußen kommt das Chaos, jeder tut, was ihm gefällt. Bande, gibt dem Imperium Kante. Ha! Hurra, das wird ein Klassiker. Der Knackverein macht tierisch Dampf. Tierisch Dampf. Dagobert, jetzt holen wir uns dein Gold. Die Zeit ist reif, wir sind Erfolg. Bei uns ist jeder Anarchist, weil jeder sich der Nächste ist. Bei uns ist weil jeder sich der Nächste ist. Anarchie. Anarchie. Viel Glück ist sein Talent, Gustav Ganz Geheimagent.
Dagobert investiert ihr schwarzes Geld in Waffen und Chemie für die dritte Welt.
Ja, ganz schön heftig geht's da zur Sache. Wie war das? Habe ich das richtig verstanden? Das sollte ursprünglich auf der Platte drauf sein und wurde dann verhindert?
Ja, wurde nicht genehmigt erstmal. Aber viele Jahre später, dann 2010 wurde ja die Vinyl digitalisiert. Da wurde es dann auf einmal genehmigt. Ich weiß nicht, aus welchem Grund.
Naja, es sind halt dann doch andere Zeiten.
So ist es.
Ich würde gern noch eine Sache bringen, von einem Bandprojekt, von dem ich eigentlich immer dachte, du wärst mit dabei gewesen, aber nein. Bei meinen Recherchen hat sich herausgestellt, nein, das war nicht der Fall. Und zwar, ich rede von den Cahoots.
Cahoots, ja. Die Kumpels heißt es auf Deutsch, ne? Die Cahoots.
Aha.
Und das halte ich für Ronnys Meisterwerk übrigens. Ja, um es nicht seine kreative Leistung über ihre Kinder zu schmälern irgendwo. Mhm. Aber das war ein tolles Ding. Die haben dazu viert einen Crosby, Stills, Nash Sound hingezaubert vom Allerfeinsten.
Und zwar war dabei Sonny Hennig?
David Sanssouci, ein Amerikaner. Der Alf Schmucker, der Jürgen Baron und die Claudia Sanssouci im Chorgesang. Und die haben das ganz toll gemacht damals, muss ich sagen.
Und da ist ein Stück drauf, das gefällt mir ganz besonders gut.
Mir auch.
Das heißt Brother, Where Are You?
Genau.
Walks down the city streets. Oh, what's in his eyes? Yeah. She searched in the faces of the people he'd meet for one he could recognize. Searched in the faces of the people he meets, they were as cold as ice and stone. The poor boy whimpered, he began to cry. Yes, he did, because he was all alone. Yeah, brother, people who could swear that it's true. They say that brothers are the
brothers.
It looks like there are only very few, yes there are, who could answer brothers' call. Yeah.
have a lonely street.
Die Cahoots in einer Live-Aufnahme vom 25. Dezember 1982 in Kulmbach. Und das Stück Brother, Where Are You stammt aus der Feder des afroamerikanischen Jazzsängers Oscar Brown Jr. Und das wird die Jazzfreunde vielleicht interessieren. Der hat sich auch als Texter einen Namen gemacht, unter anderem für das Projekt des Schlagzeugers Max Roach. Und zwar dessen 1960 erschienenes Album We Insist Freedom Now, Sweet. Die 1980er Jahre waren auch die Jahre, in denen sich Sonny Hennig seiner zweiten Passion zugewandt hat, nämlich dem Radio. Er war, so erzählt er, leidenschaftlicher AFN-Hörer in seiner Jugend. Das war so ein bisschen sein Vorbild. Und so führte es ihn über die Stationen zunächst mal Radio Gong in Nürnberg hin zu RTL, die ihn nach Berlin geschickt haben. Dann kam er zu Antenne Bayern, damals eine der ganz großen privaten Rundfunkanstalten, immer noch. Und dann wieder zurück zu Radio Gong, wo er dann zusammen mit dem Captain America die Sendung Rock Zock Reloaded über Jahre hinweg gemacht und dafür auch im Jahr 2012 den Preis der Bayerischen Landesanstalt für neue Medien bekommen hat. Sonny Hennig, das hat sich da erwiesen, wie auch bei seinen Songs, ist ein guter Geschichtenerzähler. Er hat also wirklich viel zu erzählen und das hat er dann auch irgendwann mal, und da warst du auch wieder mit von der Partie, Ernst, in ein Buch gesammelt, seine Erzählungen, Titel Rockmans Erzählungen, Sonny Hennig. Das ist, glaube ich, 2014 erschienen, also auch schon vor 5 Jahren. Ja. Und da hast du natürlich wieder mal einen Beitrag geleistet. Das Cover stammt von dir, glaube ich, ne?
Die Malerei stammt von Lorenz Zatecki und die grafische
Gestaltung.
Die
Umsetzung hast du gemacht.
Habe ich dann gemacht.
Du bist heute mein Gast zum Thema Sonny Hennig, aber ich möchte auch von dir selber noch aus deiner Solo-Karriere ein Stück spielen. Und da hast du mir Folgendes vorgeschlagen. Das heißt,
du sagst, es müsste so wie früher sein.
Und das stammt von wann?
Oder
von,
das von 1977, von meiner zweiten Solo-Platte. Irgend so ein Lied hieß die damals. Und die behandelt so ein bisschen das Thema, über was wir heute reden, über die damaligen Zeiten und wie es früher war und so weiter.
Es müsste so wie früher sein. Und alle Freunde wären hier. Das gibt ein Fest und jeder ist dabei. Und alles stimmt noch zwischen dir und mir. Und die Lieder, die gesungen werden, kennt man allgemein. Auf jeden Fall die Zeile vom Refrain. Und die durchgedrehten Nächte sind auf einmal wieder da. Die Gespräche, jedes Wort, jeder Ton. Und mancher raucht und trinkt in dieser Nacht zu viel. Und mancher merkt, die Freude ist nicht mehr so, wie sie damals war. Nicht mehr so echt, nicht mehr so wild. Irgendwie. Trotzdem sagst du, es müsste so wie früher sein. Und alle Freunde wären hier. alles stimmt noch zwischen dir und mir. Und alles stimmt noch zwischen dir und mir.
Du sagst, es müsse so wie früher sein. Lieber Ernst Schulz, wir haben gesprochen über die Zeit von den 60er Jahren, 1969 bis heute. Ein wichtiges Datum, wir haben es Anfang der Sendung gesagt, Woodstock, der Film Easy Rider. 1969 veröffentlichen die Beatles mit Abbey Road ihr letztes Album, bevor sie sich trennen. 1969 der erste Mann auf dem Mond und 1969 das erste Album von Ihre Kinder. Wenn wir jetzt Abschied nehmen mussten von dem Sonny Hennig, ist die Trauer und Betroffenheit, die wir darüber empfinden, vielleicht eine besondere, denn jeder von uns hat es auch erleben müssen bei anderen Menschen, dass er Abschied nehmen musste. Nicht über jeden machen wir eine Radiosendung. Was ist der Inhalt unserer Trauer, unserer Wehmut, wenn wir jetzt hier in diesen Tagen Abschied nehmen von Sonny? Ist es auch die Zeit, die Erinnerung an das Jahr 1969 und die Träume, die damit verbunden waren? Was bewegt dich?
Also die Erinnerung wird mich nie verlassen an diese Jahre und ich bereue da auch überhaupt nichts. Es ist einfach so bedauerlich, dass ein Mensch, und dieses Jahr sind es einige Menschen, die mich verlassen haben, die einfach nicht mehr da sind irgendwo, mit denen früher ja, gearbeitet hat, gelacht hat, Musik gemacht hat, und die fehlen einfach.
Er selber hat, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, in einem Filmfeature über ihn, das von der Medienwerkstatt Franken gedreht wurde, Folgendes rückblickend über sein Leben gesagt.
Ich habe im letzten Drittel jetzt meines Lebens meine große Liebe gefunden, ein Mädel, in das ich vor 45 Jahren schon mal verliebt war. Und sonst ist eigentlich alles okay. Wir haben riesig Spaß und ich bin wahrscheinlich der glücklichste Rockradio-Rentner überhaupt.
Ja, ein lebendiges Lächeln vom Sonny am Schluss. Dieses Originaltonzitat entstammt, wie gesagt, einem Film der Medienwerkstatt Franken aus dem Jahr 2013. Die sieben Leben des Sonny H. Am kommenden Sonntag, den 1. September, um 19, 21 und 23 Uhr wird dieser Film noch einmal zu sehen sein auf dem TV-Kanal von Frankenfernsehen. Lieber Ernst, wir kommen ans Ende unserer Sendung und bevor wir das letzte Stück spielen, möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du da warst. Ich hoffe, wir finden vielleicht auch mal eine andere Gelegenheit, uns zu treffen und hier im Studio gemeinsam was zu machen. Jetzt zum Schluss ein Stück von dem Sonny. Das ist nie auf einer Platte von Sonny Hennig oder Ihre Kinder erschienen. Wir haben beide hin und her überlegt, ob wir das spielen sollen. Um was handelt es sich?
Ein altes sizilianisches Volkslied, das mit ja einen sehr traurigen Inhalt hat, natürlich sehr melancholisch, aber passt natürlich wunderbar auch zu dem Anlass jetzt, glaube ich.
Das heißt,
das Lied, es geht zu Ende.
Ein letzter Tanz, bis unser Lied zu Ende geht. Halt mich nicht fest, lass mich nur einmal los. Das Lied, es geht zu Ende, diesmal für immer. Ich dreh mich nicht mehr. Jetzt geh, für immer geh. Mich findet hier kein Glück, ich muss auf die Suche gehen. Dich zu verlieren tut weh, mit jedem Schritt, ja. den ich ging. Das Lied, es geht zu Ende. Diesmal für immer. Ich dreh mich nicht mehr um, wenn ich es geh, für immer. Steckt derselbe Himmel zu, wenn wir schlafen gehen. Wir sehen dieselben Sterne, nur uns bleibt.